Herr Jesus Christus, wenn wir an diesem Tag hier zusammen sind, in diesem Haus und diesem Raum, dann wollen wir dich ganz herzlich bitten, dass du dieses Zusammensein bestimmst und uns darin leitest durch deinen Heiligen Geist. Du weißt, welches große und wichtige Thema wir uns vorgenommen haben. Du kennst unsere persönlichen Vorverständnisse, mit denen wir an dieses Thema herangehen. Du weißt, was wir uns erwarten von diesem Tag. Wir bitten dich, dass wir von diesem Tag des Nachdenkens über der Bibel profitieren für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu dir, für unseren Dienst in Gemeinde und Welt. Hab ganz herzlichen Dank, dass du uns solche Gelegenheiten schenkst, dass du uns die Möglichkeiten gibst. Und wir bitten dich, dass dieser Tag reich gefüllt wird durch dich, unseren Gott. Amen. Amen. Heilsgeschichtliche Bibelauslegung, das ist im Grunde genommen das Thema auf der Langen Steinbacher Höhe, ganz, ganz eindeutig. Und wie gerade schon gebetet, ich weiß gar nicht um Ihr Vorverständnis. Das heißt, wir haben heute Morgen auch an der Stelle eine bunte Mischung von Erfahrungen, von Füllungen des Begriffs, heilsgeschichtliche Bibelauslegung, Verständnisse von Heilsgeschichte. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn wir anfangen würden, mal die 170 verschiedenen Definitionen von Heilsgeschichte und heilsgeschichtlicher Bibelauslegung hier zu präsentieren. Sie würden sich mit bewundern, was für einen Blumenstrauß oder vielleicht eher was für ein Chaos, je nachdem, wie man es bezeichnen will, man hier so zusammenkriegt. Das heißt, was ist heute unsere Aufgabe? Was möchte ich gerne versuchen zu erreichen mit diesem Seminartag? Eigentlich sind es so drei Bereiche, die ich versuche, dass sie halbwegs hinkommen. Das eine ist, wir wollen ein wenig den Sachverhalt heilsgeschichtlicher Bibelauslegung erklären. Klar, es gehört zu jedem guten Seminar, das wird Ihnen auch geliefert. Das Thema ist viel zu groß, um es an einem Tag erschöpfend und so weiter. Das kennen Sie schon. Aber abgesehen von der großen Thematik wollen wir versuchen, heute diesen Tag das Thema ein wenig zu erklären, einfach ein Verständnis zu entwickeln und auch das eigene Verständnis daran zu prüfen, was alles zum heilsgeschichtlichen Verständnis von Bibelauslegung dazugehört. Das ist das eine. Das zweite natürlich hoffen wir, dass durch diesen Tag ein Stück Ermutigung geschieht. Ermutigung auf der einen Seite vielleicht in dem, was man schon immer praktiziert hat, noch ein bisschen klarer und mutiger und offensichtlicher den Weg zu gehen. Oder wenn man bisher ein bisschen distanziert und skeptisch davor stand, vielleicht zu sagen, doch, das hat mir eingeleuchtet, ich gehe mal ein paar Schritte weiter im Sinn, die Bibel stärker heilsgeschichtlich zu verstehen und auch sie so auszulegen. Das ist das Zweite, was erreicht werden soll, also Erklärung, Ermutigung. Und der dritte Gedankengang ist sicherlich auch Korrektur. Das heißt, zu sehen, wo haben sich Dinge eingemischt, wo sind Einseitigkeiten, wo müssen wir, damit meine ich jetzt wir in diesem Haus, Verantwortung dieses Hauses, Acht haben bei der heilsgeschichtlichen Bibelauslegung. Das ist das, was eben auch mit dazu gehört an einem solchen Tag. Und ich hoffe, dass die Mischung so stimmt, dass Sie dann irgendwann heute Abend sagen können, ich bin zwar müde, aber es war sinnvoll, dass ich da war, es hat mir was gebracht, ich habe ein Stück Klarheit gekriegt, was so mein Verständnis der Heilsgeschichte betrifft. Natürlich wollen wir an diesem Tag immer wieder natürlich die Bibel intensiv zu Rate ziehen. Das ist ja selbstverständlich, wenn es um heilsgeschichtliche Bibelauslegung eben geht. So, daneben soll so im Laufe des Tages an diesem Flipchart eine siebenfache These auftauchen. Also Sie sind dann durch mit mir, wenn siebtens da steht, ja. Ich habe gedacht, ich mache Ihnen mal sieben Thesen zur heilsgeschichtlichen Auslegung. Sieben Sätze. Ich brauche unterschiedlich lang, um die Sätze zu erläutern. Also dürfen nicht von dem ersten auf die Dauer des Seminars schließen, sonst denken Sie, der ist morgen Abend noch nicht fertig. Aber einfach sieben Leitsätze, an denen man so ein bisschen auch dann den Lauf des Seminars auch später noch rekonstruieren kann und mit darüber nachdenken kann, was man so gehört und aufgenommen hat. Heilsgeschichte ist ein Begriff, um gleich damit einmal anzufangen, Heilsgeschichte ist ein Begriff, der so in der Bibel ja gar nicht vorkommt. Das Wort kommt so in der Bibel nicht vor. Wir haben nachher noch einen kleinen geschichtlichen Rückblick, wo ich Ihnen erläutern werde, wo die Begrifflichkeit eigentlich herkommt. Das Wort kommt nicht vor, aber die Sache kommt natürlich nicht nur einfach vor, sondern ununterbrochen vor. Und wenn es jetzt um heilsgeschichtliche Bibelauslegung geht, dann geht es ja erst einmal, wenn man es ganz genau sagen will, gar nicht um die Heilsgeschichte selber. sondern darum, dass man die Bibel als Buch auf der Basis dieser Heilsgeschichte auslegt und auch versteht. Das ist eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung über einen Themenbereich, der uns heute den ganzen Tag gravierend beschäftigen wird, den man in Theologie als Hermeneutik bezeichnet. Hermeneutik ist die Fachdisziplin, die sich um die Art und Weise der Auslegung der Bibel kümmert. Wie lege ich angemessen die Heilige Schrift aus? Ich brauche ja einen Schlüssel, eine Basis, ein Verständnis der Bibel, um sie auszulegen. Das kann ich auf ganz unterschiedlicher Basis tun. Sie wissen das, das schwirren ja die unterschiedlichsten Vokabeln in unserem Umfeld herum, die Sie teilweise nicht kennen, teilweise selber kennen oder erlebt haben. Wir kennen feministische Auslegungsrichtungen, wir kennen stark historischen, kritischen Ansatz der Auslegungsrichtung. Wir kriegen eher eine föderaltheologische, das heißt an den Bündnissen orientierte Auslegungsrichtung. Ganz unterschiedlich, auch teilweise noch von den Konfessionen her, geprägte Auslegungsbasis und Auslegungsrichtungen. Und die entscheiden, ganz entscheidend darüber, was sie nachher dann in Hauskreisen, Bibelarbeiten, Predigten, Lehre und so weiter präsentiert bekommen. Selbstverständlich. Da, denke ich, haben sie ihre unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Darüber einmal Rechenschaft abzulegen, das ist sinnvoll, absolut sinnvoll. Denn, Sie werden mir darin zustimmen, ich muss am Anfang festlegen, wo ich am Ende sein will. Ja, das heißt, ich muss an der Weichenstellung besonders gut aufpassen, weil mit der Weichenstellung lege ich ja schon das Gleis fest, auf dem ich fahren werde. Deswegen ist die Hermeneutik, die Frage der Auslegung, eine ganz entscheidende Disziplin in der Theologie. Zu fragen, wie lege ich angemessen die Heilige Schrift aus? Das Thema beschäftigt logischerweise die Christen seit 2000 Jahren. Und immer wieder neu ist darüber nachzudenken, ist Korrektur zu üben, sind neue Akzente zu setzen, ist das Alte wieder hervorzuholen oder wie auch immer. Aber es ist keine Randfrage. Es ist keine Randfrage, dass man denkt, ist doch egal, auf welcher Basis der Arbeit, Hauptsache es stimmt dann am Ende, sondern die Basis bestimmt, was am Ende rauskommt. Die Hermeneutik legt das Fundament, ist die Weiche für das, was wir nachher dann miteinander auch erleben in Bibelauslegung, Lehre und Predigt in unseren christlichen Gemeinden. So, das heißt, das Thema heute ist wichtig, aber es ist für uns in der Vokabel heilsgeschichtliche Bibelauslegung ein bisschen diffus, ein bisschen unklar. Da hat sich alles Mögliche angesammelt, so im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte sogar. Und deswegen wollen wir also versuchen, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Über die Thesen sortiert sich dann hoffentlich auch eine ganze Menge. Also, wenn wir über heilsgeschichtliche Bibelauslegung reden und nach der Berechtigung einer heilsgeschichtlichen Bibelauslegung fragen, warum ist heilsgeschichtliche Bibelauslegung angemessen, dann kommen wir zu einer ersten These und mit der wollen wir also einfach jetzt mal starten und da reingehen. Na doch, ich bin auf Sendung. Also, nämlich heilsgeschichtliche Bibelauslegung ergibt sich zwingend aus den Texten. Also, erstens, heilsgeschichtliche Auslegung. Ich kürze es immer mit diesen drei netten Buchstaben ab, ja, sonst habe ich so wenig Platz. Also, heilsgeschichtliche Auslegung ergibt sich zwingend aus den Texten. Also aus der Heilsgeschichte. Das ist das Erste. Das scheint für Sie vielleicht ganz normal zu sein. Das ist hilfreich, wenn es für Sie ganz normal ist. Aber es ist tatsächlich der erste wichtige Grundsatz für eine heilsgeschichtliche Bibelauslegung.
Heilsgeschichtliche Bibelauslegung ergibt sich zwingend aus den Texten. Was ist damit gemeint? Dass wenn ich die Bibel aufschlage, die Bibel lese, die Bibel mir begegnet und ich noch nicht durch ein Vorverständnis welcher Art auch immer schon festgelegt bin, entdecke ich, dass es in der Bibel eine Heilsgeschichte gibt. Die Bibel hat ganz unterschiedliche Formen, dass sie eine Geschichte erzählt. Ganz einfach, ganz elementar. Das heißt, die Vertreter einer heilsgeschichtlichen Bibelauslegung sagen, das ist angemessen den Texten. Wenn die Texte es mir schon so vorgeben, dass sie mir eine Heilsgeschichte erzählen, dann mache ich nicht sie zu einer Geschichte nachträglich, künstlich, sondern die sind schon eine Geschichte und ich verstehe sie auf der Basis der Geschichte, die sie präsentieren. Die Kritik, die an der heilsgeschichtlichen Bibelauslegung unter anderem immer geübt wird und wurde, ist: Ihr konstruiert nachträglich etwas hinein. Ihr historisiert nachträglich etwas. Da, wo eigentlich es nur einen Punkt gibt, seht ihr immer eine Linie. Der Ansatz der heilsgeschichtlichen Auslegung läuft gerade umgekehrt und sagt: Nein, nein, wir würden ja gar keine Linie sehen, wenn da nicht eine wäre. Und weil da eine ist, operieren wir auch mit unserer Auslegung auf der Basis dieser heilsgeschichtlich erkennbaren Linie, die in der Bibel da ist. Und das genau, was ist A, was ist B? A ist, Geschichte war da und deswegen legen wir heilsgeschichtlich aus. Oder ist der Vorwurf berechtigt umgekehrt? Da ist gar keine Geschichte da und deswegen ist das künstlich nachträglich von euch geschichtlich gemacht worden. Der erste Satz ist deswegen entscheidend. Heilsgeschichtliche Auslegung ergibt sich zwingend aus den Texten, nämlich aus der Heilsgeschichte in der Bibel. Wie erkenne ich denn Heilsgeschichte in der Bibel? Da kann ich jetzt meiner Meinung nach mit Ihnen einsteigen, wo Sie wollen. Wo Sie wollen, entdecken Sie, dass die Bibel einem geschichtlichen Prozess läuft, und zwar mit zwei Prinzipien, die gleichzeitig in der Bibel wiederzufinden sind. Einmal läuft die Geschichte in einer großen Kontinuität. Dinge ziehen sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch in immer wieder neuen erkennbaren Variationen, insbesondere Charaktereigenschaften und Prägungen Gottes. Das ist die Kontinuität der Heilsgeschichte. Und Heilsgeschichte erfahren Sie immer auch in einem zweiten Prinzip, nämlich genau im Gegenteil, in der Diskontinuität. Das heißt, Dinge brechen ab, werden beendet, etwas völlig Neues beginnt. Und diese beiden Prinzipien gehören beide zum Prinzip der Heilsgeschichte dazu. Ich habe das Prinzip der Kontinuität. Ich entdecke Dinge, bleiben. Jahrtausende in der Bibel entdecke ich sie von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Kontinuität. Zweites Prinzip, Diskontinuität. Ein bewusstes Gegensetzen, Abschneiden, Beenden, Neuanfang setzen. Beides sind wichtige Prinzipien, um Heilsgeschichte zu verstehen. Und wenn Sie jetzt hineinschauen in die Bibel, dann entdecken Sie überall entscheidende Geschichtszeiten. Nicht nur, dass wir natürlich in der Bibel, insbesondere was das Volk Israel angeht, Geschichte Gottes verfolgen können. Über die Jahrhunderte hinweg, von Abraham angefangen bis auf die neutestamentliche Zeit. Das ist selbstverständlich. Sondern dass dahinter Prinzipien stehen, die eine dahinterliegende Geschichte des Heils nun auch erkennbar machen. Woran kann der geschichtliche Aspekt, der heilsgeschichtliche Aspekt festgemacht werden? Zuallererst am Prinzip von Zusage der Verheißung und Erfüllung der Verheißung. Das ist das Erste, was wir immer wieder in der Bibel entdecken, was automatisch in eine Geschichte uns hineinführt. Ja? Wenn ich in einer ersten Passage erkenne, da wird einem Menschen an bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt eine Zusage gemacht, ein Versprechen gemacht, eine Verheißung gemacht, ja? Dann kommt allein dadurch schon eine Spannung heraus, die natürlich eine Erwartung, Erfüllung, Umsetzung, Realisierung dieser Zusage erwartet. Das heißt, Sie haben schon da logischerweise einen geschichtlichen Prozess drin. Und der geschichtliche Prozess besteht eben nicht nur in einer normalen Historie, heute war das und morgen ist das, sondern er besteht in einer geplanten, erwarteten Geschichte. Aha, das war zugesagt. Wie ist es denn weitergegangen? Wo kam denn die Erfüllung, die Verheißung, die Antwort darauf? Also schon in diesem Grundprinzip sehen Sie schon genau diesen Gedankengang der Geschichte Gottes. Es wird was zugesagt, was irgendwann erfüllt werden muss. Das ist der eine Aspekt, wo wir schon merken, auf jeden Fall findet hier ein geschichtlicher Prozess statt, der nicht nur schlicht fragt, was ist nacheinander abgefolgt, sondern was ist das dahinterliegende, nämlich die Geschichte des Heils, sprich die Geschichte Gottes, die Geschichte seiner Rettung, seines Handelns zugunsten dieser Welt. Also klassisches Beispiel, natürlich für uns sofort greifbar, um diesen Prozess deutlich zu machen, ist Abraham. Abraham als eine der entscheidenden Personen der Heilsgeschichte bekommt eine Verheißung, Eine Verheißung, 1. Mose 12, Sie kennen sie alle, Sie können es in Ruhe nachlesen. Eine Verheißung, die bis jetzt, bis heute zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in ihrer Vollständigkeit erfüllt ist. Und doch durch die Jahrtausende hinweg in unterschiedlichen Stufen der Erfüllungsgeschichte sich in der realen Historie wiederfinden lässt. Sie denken, wissen, um was es sich handelt. Da ist ja die Verheißung drin der Nachkommenschaft. Da ist die Verheißung des einen Nachkommens, nach dem Galaterbrief, der Christus. Da ist die Verheißung, Segensträger zu sein für die gesamten Völker, das einmal sicherlich in Erfüllung gegangen ist in Christus, aber nochmal einen Erfüllungskontext hat in zukünftiger Zeit. Und Sie spüren schon darin, nur mit dem einen Vers, 1. Mose 12, geraten Sie in eine Geschichtsdynamik hinein, die in der Bibel drin ist, und die nehmen wir als Grundlage und als Auslegungsprinzip an. Das ist eine. Abraham wäre ein ideales Beispiel, um so etwas dann deutlich zu machen. Wo Geschichte erkennbar wird, im Prinzip von Zusage und Verheißung, von Nachfolge und Erfüllung, da ist schon die Geschichtsbezogenheit drin. Dann haben wir wie viele weitere Beispiele, ich nehme nur exemplarisch einige heraus. Dann haben wir neben dieser Zuspitzung auf das Volk Israel natürlich eine weitere ganz wichtige Stelle und Passage, was die Geschichte deutlich macht, und die betrifft den Propheten Daniel. Der Prophet Daniel hat ja seine Besonderheit darin, dass er in seinen Geschichtsperspektiven, die er uns weitergibt, prophetisch weitergibt, zwei Spezialitäten uns zu erkennen gibt, die ganz einmalig sind bei Daniel. Das eine, was wir bei Daniel erkennen, ist ganz klar der universalgeschichtliche Horizont. Also, die Geschichte betrifft nicht nur ein spezielles Volk, nämlich Israel, sondern Daniel hat einen ganz stark universalgeschichtlichen Horizont, das ist das eine. Und wir haben bei Daniel ein ganz weiteres Faszinosum, das für uns natürlich zur heilsgeschichtlichen Bibelauslegung elementar dazukommt. Nämlich bei Daniel entdecken wir, dass jemand in der Lage ist, die Geschichte der Zukunft zu schreiben. So, und da merken Sie schon, da kommt dann eine völlig neue Dimension herein. Jeder Historiker, den Sie haben oder wie auch immer, beschäftigt sich immer von dem Tag an heute rückwärts. Er kann maximal aus den geschichtlichen Daten prophetische, spekulative Sachen nach vorne setzen. Und jetzt entdecken Sie in der Bibel eine andere Dimension, die eben nicht nur eine historische Dimension hat, sondern hier kommen Sie eben in die Dimension der Heilsgeschichte hinein, nämlich, dass es nicht nur ein Rückwärtsgang ist, wenn wir von Geschichte sprechen, sondern weil wir von Heilsgeschichte sprechen, damit von Gott sprechen, sprechen wir auch von Zukunftsgeschichte. Und das ist natürlich ein Geschmack, den kriegen Sie sonst im normalen historischen Kontext nicht rein. So. Und das entdecken Sie ganz besonders bei Daniel. Ich mache Sie aufmerksam auf die Texte, die weitaus meisten von Ihnen ja innen auswendig kennen. Das ist in Daniel 2, in dem großen Bild der Weltreiche. Das kennen Sie in der großen Statue, die dort eben beschrieben wird. Wir wollen das gar nicht jetzt im Detail uns anschauen. Es dient uns ja nur als Modell heute Morgen, um das zu begreifen. Und das Besondere ist ja, dass diesen Traum von den Weltreichen nicht etwa irgendein frommer Prophet bekommen hat, sondern diesen Traum von den Weltreichen hat ein säkularer Weltherrscher bekommen. Das war Nebukadnezar. Das heißt, Sie merken allein schon vom Adressaten dieser Geschichtsweissagung, um wen es hier geht. Nebukadnezar ist die entscheidende historische Persönlichkeit zur Zeit Daniels gewesen. Der bekommt dieses Bild, er kann es aber nicht deuten. Er braucht den Propheten, der Prophet gibt ihm diese Deutung der Zukunftsgeschichte Gottes. Und dann bekommt er dieses Geschichtsbild, das die Abfolge der großen Weltreiche darstellt, wie sie dann tatsächlich historisch sich genau so realisiert haben. Das große Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich und dann das Hineingehen in die besondere Phase des Erwartens des Steins, der von außen kommt und den Messias, den Christus darstellt, der in die Geschichte hineinbricht. Ein geniales Bild. So, das heißt, Sie spüren schon bei der zweiten Person, wie zu dem, was wir bei Abraham hatten, Glaube, Verheißung, Zusage und Erfüllung, Konzentration auf das Volk Israel, ein weiterer Aspekt zentral dazu kommt, nämlich der universalgeschichtliche Horizont, es geht um die Welt, ja, und die Zukunftsgeschichte wird als schon erkennbar und als anzusagen in die Gegenwart hineingesprochen. Und zwar nicht im Sinn von Spekulation, im Sinn von wir hätten gern oder wahrscheinlich wird so, sondern im Sinn schon von geschehener Realität wird sie in die Gegenwart hineingesagt. So, das ist etwas, was wir in der Bibel, in den Texten entdecken. Verstehen? Das ist in den Texten drin. Und weil das in den Texten drin ist, nehmen wir diese Art, wie diese Texte reden, für uns zur Bibelauslegung als Prinzip. Das Bibelauslegungsprinzip sagt also, ich habe nicht nur einen spezifischen Israel-Horizont, Teil A auf jeden Fall, sondern ich habe zum Zweiten, siehe Daniel, immer auch einen universalgeschichtlichen Horizont, Daniel 2, und ich gucke nicht nur in die Vergangenheit oder verfolge innerbiblisch, wie sie die Geschichte realisiert hat, wunderbar, sondern ich habe durch die Adresse, nämlich durch Gott, auch Zukunftsdaten, die keiner sonst wissen könnte, in meiner Gegenwart. Das natürlich ist eine scharfe Setzung, ganz eindeutig. Aber Sie merken schon, da scheiden sich jetzt die Geister. Da scheiden sich die Geister. Die Geister scheiden sich nämlich an der schlichten Erkenntnis, was ist eigentlich Prophetie? Und das muss ich entscheiden und ich muss meine Prämisse setzen. Es gibt ja kein prämissefreies Reden. Das ist, denke ich, uns klar. Egal, ob Sie jetzt im säkularen oder im christlichen Bereich sind, Sie haben immer bewusst oder unbewusst haben Sie Prämissen, mit denen Sie operieren, auf denen Sie funktionieren. Und diese Prämissen sind gar nicht schlimm. Es ist nur dann schlimm, wenn man meint, man wäre prämissenfrei. Das ist der eine Irrtum, den Sie bei vielen, vielen naturwissenschaftlichen Sendungen zum Beispiel ununterbrochen artikuliert bekommen, dass man meint, man wäre prämissenfrei. Oder dass man sich gar keine Rechenschaft mehr gibt über seine Prämissen. Natürlich haben wir als Christen Prämissen. Das heißt, wir haben Sätze gesetzt auf Grundlage dessen, deren wir jetzt denken. Ganz eindeutig. Die könnte ich auch anders setzen. Dann käme ich zu anderen Ergebnissen. Und das ist das, was Sie in der Auslegung, das merken Sie mit mir, wie wichtig Hermeneutik ist, die muss ich bestimmen und die muss ein jeder Ausleger auch für sich festlegen und über die muss er auch Rechenschaft abgeben vor sich und seiner Gemeinde. Ja? Auf welchen Prämissen arbeitest du? Und eine entscheidende Prämisse ist die Frage, wie stehst du zur Prophetie? Was ist Prophetie? Ist Prophetie, ich sage es mal ein bisschen markant, das theologisch spekulative Denken aus einem bestimmten zeitgeschichtlichen Horizont heraus? Ist Prophetie ein nachträglich so tun als ob? Das heißt, man steht eigentlich zeitlich viel, viel später, datiert die Texte aber viel, viel früher und tut so, als ob man etwas gesehen hätte, was eigentlich schon war? Oder ist Prophetie, dass Gott durch den Heiligen Geist Persönlichkeiten, Dinge offenbart, die sie aus ihrem normalen menschlichen Umfeld und Verstand nicht wissen könnten. So, und damit haben Sie den Prophetieansatz, den wir in der Bibel entdecken. Aber es ist eine Prämisse, verstehen Sie? Diese Prämisse muss ich bejahen, dann hat sie für meine Auslegung Konsequenzen, meine heilsgeschichtliche Auslegung. Oder ich bejahe sie nicht und zweifle sie an, dann hat sie für meine Auslegung massive Konsequenzen. Und das ist das, was uns in diesem Haus, in diesem Tagesseminar wichtig ist. Allein zu begreifen, wie zentral die Rechenschaft über das Thema der heilsgeschichtlichen Auslegung ist. So, wir haben also eine Basis gelegt. Das eine war der Abraham als Beispiel, Israel, Verheißung und Erfüllung. Das zweite war der Daniel und da ging es uns darum zu sehen, was passiert, wenn der universalgeschichtliche Horizont dazukommt und wenn der Akzent hineinkommt, dass es Zukunftsgeschichte heute schon zu benennen gibt durch das Prinzip der Prophetie. Damit haben Sie ja schon eine richtig breite Grundlage, wie Heilsgeschichte sich auswirkt in heilsgeschichtlicher Auslegung. Heilsgeschichtliche Auslegung basiert also genau auf der Heilsgeschichte, die sich aus den Texten zwingend ergibt. Oder ich muss die Texte tatsächlich
ihrer eigenen Sprache wegnehmen. Das kann ich auch machen. Die Texte sprechen klar eine Heilsgeschichte. Ich kann ihnen diese eigentliche Sprache wegnehmen. Das kann ich machen. Kann ihnen also die Bedeutung abnehmen. Kann sie wegnehmen, indem ich sie enthistorisiere, indem ich sie mythologisiere, indem ich sie eben zu Texten mache, die keine reale Kraft mehr haben. Das kann ich machen. Aber ich muss um die Prämisse mir klar sein, die ich dann setze. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben natürlich in der Bibel eine ganze Reihe Texte, die über das Schöpfungsgeschehen am Anfang uns Auskunft geben. Das ist, denke ich, klar. Nicht nur die großen Schöpfungsberichte, 1. Mose 1, 1. Mose 2. Wir haben auch den großen Akzent im Sprüche 8. Wir haben die großen Schöpfungspsalmen im Psalter. Wir haben eine ganze Reihe Schöpfungstexte. Und es ist die spannende Frage, lasse ich die Texte in dem Kontext, wie sie an mich herankommen, oder gebe ich ihnen ein anderes Gewand? Das ist die entscheidende Frage. Wenn ein Text bei mir als ein historischer Text ankommt, dann habe ich mich zu entscheiden, ob ich ihn auch als einen historischen Text nehme. Oder ob ich sage, es ist für mich kein historischer Text, sondern ich nehme ihn und entnehme sein historisches Kleid und benenne ihn zum Beispiel in den Bereich der Mythologie oder den Bereich der Sage oder in den Bereich der religionsphänomenologischen Erscheinung oder wie auch immer. Und das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Das entscheidet noch gar nicht nachher, ich sage es mal ganz platt, ob man für welche Form des Kreationismus ist. Das ist dann erst B, C, D. Aber A ist die Entscheidung, der biblische Text kommt mir auf welcher Ebene entgegen? Er kommt mir auf einer historischen Ebene entgegen. Respektiere ich das Gewand, in dem er mir entgegenkommt? Oder meine ich, ich als Mensch könne das Gewand locker wegnehmen, weil es in meinen zeitgeschichtlichen, weltanschaulichen Horizont nicht hineinpasst und ich gebe ihm ein anderes Kleid, dann habe ich ein anderes Ergebnis dieses Textes. Und das ist eine Prämisse, die muss ich entscheiden. So, und deswegen hat diese Fragestellung, die wir heute Morgen miteinander beraten, eine ganz wichtige Sache. Abraham-Beispiel, Daniel-Beispiel, haben wir zwei ganz wichtige Beispiele uns genannt. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer dritten entscheidenden Person, nämlich wir kommen natürlich zu Jesus. Bei Jesus ist natürlich eine ganze Menge uns zu sagen. Und da laufen jetzt die beiden Prinzipien, die ich Ihnen schon vorhin gesagt habe, das Prinzip von Kontinuität und Diskontinuität, die spüren Sie bei Jesus natürlich in ganz besonderer Weise. Ja? Sie spüren das Prinzip der Kontinuität, in dem Jesus sich als die logische Konsequenz und Erfüllung des gesamten Alten Testaments sieht. Ja? Das heißt, A, B, C, D, E, F, G und dann ist H logischerweise das, was jetzt kommen muss. Ja? Und so sieht sich Jesus. Jesus sieht sich als die logische kontinuierliche Konsequenz des gesamten Alten Testamentes. Heilsgeschichte im Sinn von Kontinuität. Und Sie können eine ganze Menge wunderbarer Passagen mit mir benennen, die dafür spricht. Jesus im Sinn heilsgeschichtlicher Kontinuität. Also, da könnte man zum einen nennen, die gesamten alttestamentlichen messianischen Texte, die uns entgegenkommen, in unterschiedlichem Gewand. Sie kennen sie, die klassischen Adventsverheißungen, die Messias-Psalmen, die Texte, die von dem Messias und dem Erscheinen des Messias sprechen, die davidischen Texte, Psalm 2, Psalm 110, Jesaja 53, um nur so die Klassiker Ihnen einmal zu nennen. Das heißt, hier ist Kontinuität da. Die Kontinuität kommt in den biblischen Texten hervor aus dem Alten Testament und läuft auf das Neue Testament zu. Wir haben dann im Neuen Testament, wenn Jesus auftritt, logischerweise auch, um die Kontinuität zu wahren, den Vorgang, dass von Jesus noch einmal rückwärts geguckt wird, in die Bibel zurück. Also das AT guckt nach vorne und sieht, endlich kommt Jesus. Das NT sieht Jesus und sagt, das war klar, denn siehe, AT. So zum Beispiel fängt das Matthäusevangelium an. Wenn Sie mit mir das Matthäusevangelium aufschlagen, dann ist das Spannende im Matthäusevangelium, zum einen, dass natürlich am Anfang Jesus in die große Kontinuität der Stammbaumlinien eingefügt wird.
Das ist erstmal das Interessante. Ja? Jesus wird eingefügt in die großen Stammbaumlinien. Und zwar wird sein Stammbaum in Matthäus' Bereich zurückgeführt auf zwei Persönlichkeiten, nämlich zum einen auf David und dahinterliegend, und damit schließt sich der Kreis schon zum ersten Mal, auf Abraham. Ja? Das sind die beiden Linien und damit sind sie in der Stammbaumlinie des Matthäusevangeliums in der geschichtlichen Achse des Volkes Israel. Davidbund, Abrahambund, in diese Linie hinein gehört Jesus. Das ist das eine, wovon der Geburt Jesu rückwärts geguckt wird, in die Kontinuität der Geschichte hinein. Das zweite aber, wo Matthäus das sichtbar macht, dass da Kontinuität ist, ist, dass er bis zur Bergpredigt, also in den ersten vier Kapiteln, siebenmal, und Sie wissen, die Zahl ist natürlich für einen Juden wichtig, ja, siebenmal ein sogenanntes Reflexionszitat einfügt. Ein Reflexionszitat nimmt einen Sachverhalt aus dem Leben von Jesus auf und sagt dann als Antwort, das ist passiert, damit erfüllt würde, was schon gesagt ist. Und dann guckt er faktisch zurück. So, als Reflexionszitat 1,22. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, da spricht, Zitat Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Verstehen Sie? Das ist Geschichte. Das ist Geschichte des Heils. Die wird nicht hereingedeutet, die kommt mir hier entgegen. Und weil die mir entgegenkommt, lege ich heilsgeschichtlich aus. Also ich sage, A in der Bibel ist heilsgeschichtlich, also ist B zwingend konsequent, ich muss heilsgeschichtlich auslegen. Für alle, die es gerne weiterhaben wollen, in 2,5, das nächste Zitat, es steht geschrieben, Propheten Micha, dann kommt das nächste Zitat in 2,15, damit erfüllt würde, was geschrieben ist, Hosea 11, dann kommt das nächste in 2,17, Zitat aus dem Prophet Jeremia, dann das nächste in 2,23, damit erfüllt würde, wieder ein Zitat mit dem Nasoräer. Und dann fehlt mir gerade das sechste, doch, das ist in 3,3, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Und das siebte ist in 4,5,14, damit erfüllt würde, was gesagt ist, dem Propheten Jesaja. So, jetzt haben Sie allein schon von Matthäus einen ganz starken geschichtlichen Einstieg. Kapitel 1, von Abraham über David auf Jesus, eine ganz große geschichtliche Spanne. Punkt 1. In den Kapiteln 2, 3, 4 guckt er mit den Reflexionszitaten siebenfach nochmal zurück und setzt dann in 5 ein mit Bergpredigt. Jetzt ist er da. Verstehen Sie? Kontinuität vorwärts, Kontinuität rückwärts, zack, da habt ihr ihn. So, das ist das eine. Kontinuität im Leben von Jesus. Ganz, ganz wichtig. Und Diskontinuität. Das heißt, dieser Jesus ist nicht nur einfach die logische Abfolge, sondern dieser Jesus ist jetzt das ganz andere. Er ist das ganz andere. Er ist eben nicht nur eine weitere Kette in dem großen Ablauf der Geschichte, in der Kontinuität, sondern er ist auch in dieser Diskontinuität. Und das entdecken Sie in der ganzen Sprache der Bibel, wenn die Rede ist von alten Schläuchen und neuen Schläuchen, von altem Äon und neuem Äon, von alter Zeit und neuer Zeit, da spüren Sie logischerweise einen Bruch. Das spüren Sie allein schon unserer Benennung und der Bibel, dass sie unterscheiden zwischen einem Alten Testament und einem Neuen Testament. Das heißt, bei aller Kontinuität gibt es da offensichtlich auch einen Break, ein Bruch, etwas ganz Neues wird angesetzt. Und das gehört mit zur Heilsgeschichte. Sie müssen beide Prinzipien festhalten. Es gibt ja immer die Extremisten, ja, die immer nur ein Prinzip der Bibel festhalten und dann auch noch sich biblisch gesund fühlen und gar nicht merken, wie einseitig sie werden, weil sie die Sachen nicht zusammenhalten. Ja. Wenn ich nur die Kontinuität in dieser Heilsgeschichte von Jesus sehe, erhebe ich das Besondere in Christus nicht mehr heraus. Er wird zur Abfolge einer weiteren Geschichte. Wenn ich nur merke, dass er faktisch der ganz andere in der Diskontinuität ist, vergesse ich die Wurzeln, die er hatte, bis dahin, dass ich ihn sozusagen entjudifizieren kann, wenn ich das vergesse. Es gab ja unterschiedlichste Konzepte, die vollkommen geschichtslos funktioniert haben. Das heißt, Kontinuität und Diskontinuität entdecken Sie bei Jesus. Er ist der ganz Neue gegenüber dem Alten. Er bringt das neue Äon gegenüber dem alten Äon. Er schafft die erfüllte Zeit, Galater 4, die jetzt da ist, die vorher so noch nicht da war. Und das alles ist immer Geschichte. Aber nicht irgendeine Geschichte, sondern Geschichte Gottes, Heils-, Rettungs-, Planungsgeschichte. Und das ergibt sich zwingend aus den Texten. Das ergibt sich zwingend aus den Texten. Sie können nun einsteigen, wo Sie wollen in der Bibel. Sie kommen nicht drum herum. Die Bibel ist voll von Geschichte, nicht nur normaler Geschichte, sondern Geschichte des Heils. Wir haben jetzt nur drei Beispiele genannt. Ich denke, Sie sind fähig genug, da noch 3,5 zu ergänzen, die da ebenfalls denkbar und wichtig wären, um dieses Prinzip Ihnen deutlich zu machen, dass da Geschichte passiert. Dass so Geschichte geschieht, entdecken Sie auch an einer ganz wichtigen Bibelstelle für heilsgeschichtliche Auslegung, die Sie im 1. Petrusbrief finden. 1. Petrusbrief, Kapitel 10. Natürlich, 10 gibt es nicht. Wenn Sie das gefunden hätten, wäre was schiefgelaufen. 1. Petrus 1, Vers 10. So, es geht ums Evangelium und jetzt schreibt Petrus einen hochinteressanten Satz. Nach dieser Seligkeit, nach dieser Rettung, die im Glauben geschieht, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die haben also von dem Inhalt geweissagt, die für euch, sprich die neutestamentliche Gemeinde, bestimmt war. Und jetzt kommt es, und die haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit, das Signalwort, der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen, diesen alttestamentlichen Propheten, ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Das ist doch ein faszinierender Vers. Das heißt, sie haben hier heilsgeschichtliches Verständnis pur. Das spricht ihnen förmlich entgegen. Das zeigt nämlich, auf der Ebene des ATs, sagt der biblische Text, gab es Informationen von Gott an ganz bestimmte Persönlichkeiten. Die haben diese Persönlichkeiten gehört und sogar aufgeschrieben, ordnungsgemäß. Haben aber gemerkt, dass das, was sie da gehört haben, noch gar nicht in den Realzusammenhang ihres Lebens einzusortieren ist. Haben es aber nicht ad acta gelegt, nach dem Motto, ist ja Blödsinn, sondern, jetzt kommt Heilsgeschichte, haben verstanden, ich weiß, das ist Geschichte Gottes und jetzt kann ich anfangen zu forschen, auf was für eine Zeit hin hat mir Gott denn da etwas gesagt? Das Verständnis ist also, dass diese Boten des alten Bundes in der Weise heilsgeschichtlich gedacht haben, dass sie sogar davon überzeugt waren, dass Gott es sich leisten kann, sie als Personal zu gebrauchen, ohne dass das Personal selber direkt davon profitiert, von dem, was sie sagen, sondern nur Mittel sind, um einer anderen Generation, einer anderen Zeit, einer Botschaft zu dienen. Aber sie sind nie davon ausgegangen, die alttestamentlichen Propheten, dass das, was sie gesagt bekommen haben, nicht geschehen könnte. Oder nur weil es sie nicht beträfe, nicht wahr wäre. Oder keinen Realgrund hätte. Sondern sie sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Sätze, die ihnen gesagt worden sind, die die Zukunft betreffen, Geschichte werden. Das kann nur einer denken, wenn er die Prämisse hat, dass hier in diesem Buch ein anderer steht, nämlich der lebendige Gott. So, deswegen ist Exodus 1, 10 folgende so wichtig. Man begreift darunter, aus den Texten kommt mir schon ein Verständnis von Geschichte des Heils entgegen. Und Geschichte haben wir jetzt biblisch gesehen nicht nur als Vergangenheit definiert, bitte vergessen Sie es nicht, sondern Geschichte meint aus biblischer Perspektive die gesamte Zeitachse der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und damit sind Sie, und damit haben wir wieder eine Kurve weitergeschlossen, schon im Neuen Testament bei Offenbarung angekommen. Wenn ich dir dort sich bezeichnet als der da war und der da ist und der da kommt. Ja, er nimmt genau das für sich in Anspruch und zwar nicht metaphysisch, sondern gerade was die Zukunft angeht, formuliert eben Gott nicht, der da war, der da ist und der da sein wird, wie wir das so schön getan haben, hätten, nicht wahr? Sondern er formuliert, der da war, der da ist und der da kommt. Und das ist ein historischer, sprich ein geschichtlicher Vorgang, der in unsere Welt, in unseren Raum, in unsere Zeit hineinbricht. So, und das ist gut, wenn man das mal richtig tief atmet. Ja, das heißt, wir haben mit unserem Gott einen Gott, der die Geschichte ins Leben ruft, er schafft Raum und Zeit, der weltlichen geschichtlichen Raum gibt und der in die Weltgeschichte hinein seine Geschichte des Heils zugunsten der gesamten Weltgeschichte durchzieht. Und die ist nicht nur vergangenheitsmäßig schon geschehen, sondern sie ist zukünftig schon gesetzt und weil sie in Gott gesetzt ist, ist sie schon Realität. Das muss man aber erkennen und bejahen und auch Rechenschaft ablegen. Das ist meine Prämisse. Das kann ich von einem noch Nicht-Christen logischerweise nicht erwarten. Ganz klar. Nur, ich kann es als Prämisse setzen. Und das kann auch ein noch Nicht-Christ verstehen. Das ist meine Prämisse. Ist Gott und setzt Gott Geschichte, dann ist Geschichte nicht nur Vergangenheit, dann ist Geschichte auch gesetzte Zukunft. Das ist meine Prämisse. Okay. Und damit habe ich natürlich eine ganz andere Basis, um die Bibel zu verstehen. Komme damit logischerweise an das, halt, das ist der Falsche, das sollten Sie nicht weiter tun, sonst kommt direkt die Feuerwehr. Machen Sie lieber so, ja, das ist besser. Sie dürfen gerne die Türen aufmachen, aber versuchen Sie nicht, die Notfallregelung in Kraft zu setzen. Es wäre schade, wir sind gerade mittendrin. So, also, Epheserbrief. Im Epheserbrief haben wir dann das Verständnis, Epheser 1, in diesem zentralen Vers, der nun faktisch dieses Denken zusammenfasst, im großen Eingangslobpreis Epheser 1. Und dort haben wir dann den Vers 8b. In aller Weisheit und Klugheit hat Gott uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Epheser 1, 8b bis 10 habe ich gerade gelesen. Dieser Vers ist ja dicht, wie typisch paulinische Texte sind. In unserem jetzigen Zusammenhang heute Morgen interessiert uns vor allem der Passus, dass es einen Ratschluss Gottes gibt, den er sich vorgenommen hat, den er ausführen wird in den Zeiten, in diesen Zeiten, die er sich gesetzt hat. Und die entscheidende Realisierungspersönlichkeit wird auch benannt, und das ist Jesus. Ja? Das heißt, Epheserbrief macht uns deutlich, dass Gott nicht dasteht, am Anfang der Geschichte, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding läuft. Und dann gucken wir mal, wie es läuft, mal sehen, ob ich noch so ein bisschen steuernd eingreifen kann an der einen oder anderen Stelle. Macht mal hier im Weltall. Sondern Gott guckt zurück, so irre das für unseren Kopf ist. Gott guckt aus der Zukunft zurück und sieht 2009 und weiß, wie er ankommen wird in der Zukunft. Das ist anderes Denken. Genießen Sie es. Ja? Nicht so nach dem Motto, mal sehen, wie die Weltgeschichte läuft, keiner weiß, was morgen ist, sondern Gott steht in der Zukunft, macht Zukunft, ist Zukunft und guckt zurück und weiß, wie er da ankommen wird bei Wir ankommen will, dass nämlich alles im Christus zusammengefasst wird.
Ich weiß, das wirft bei Ihnen zu 2,5 Fragen auf, weil es unserem Systemdenken natürlich gewisse Überforderungen signalisiert. Stichwort Determinismus, Vorherbestimmung, freier Wille, plötzlich sind die ganzen Themen wieder auf dem Tisch. Jetzt erstmal heute Morgen nur geschichtlich denken.
Geschichtlich denken heißt, Gott hat die Zukunft in Christus gesetzt und sieht die Zukunft als geschehen an.
Verstehen Sie? Ihre Zukunft ist im Christus geschehen. Oh, ist doch gut, das mal ganz individuell zu denken, nicht nur global. Ihre Zukunft ist in Christus schon geschehen. Spüren Sie etwas, was ein bisschen seelsorgerlich hinein aus einem solchen Satz bei uns ankommen kann. In ganzen kleinkarierten Nöten bis zu existenziellen Nöten zu wissen, in Zukunft, in Christus ist meine Zukunft geschehen. Ist geschehen. Und sie entspricht den klaren Linien meines Gottes. Und das darf ich vertrauensvoll und glaubensvoll und glaubensstärkend annehmen für mein Leben. Aber das war nur der seelsorgliche Aspekt. Also wieder zurück. Das heißt, ich erlebe, die Texte sind voll von Heilsgeschichte. Und daraus folgt logischerweise auch das Auslegungsprinzip der heilsgeschichtlichen Auslegung. Abraham war das eine, Daniel war das zweite, Jesus war das dritte, Petrus haben wir mit reingenommen, Apostel Paulus, Epheser 5. Logisch, Epheser 1, Vers 8 und 9. Ich habe jetzt eine andere Stelle gerade gehabt. Denn jetzt kommt mich Epheser 3, Vers 5, dass wir entdecken, dass es dann natürlich auch Dinge gibt, die es vorher so nicht gab. Dort sagt er zum Beispiel vom Geheimnis, das in Christus ist, was die Gemeinde betrifft, dies war in früheren Zeiten den Menschen nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist. Das heißt, zu 1. Petrus 1, dass alttestamentliche Propheten Dinge wussten, die sie gar nicht betrafen und erst zukünftig in Erscheinung treten, kommt ein weiterer Aspekt dazu, dass es auch fortschreitende Offenbarung gibt. Dinge, die von einer bestimmten Ebene noch überhaupt nicht gesagt wurden, die zwar schon da waren in der Planung Gottes, logischerweise, aber die erst in einem anderen heilsgeschichtlichen Abschnitt geoffenbart wurden. Und dazu zählt zum Beispiel der Apostel Paulus das Geheimnis der Gemeinde des Leibes des Christus. Das war natürlich von Ewigkeiten her da, siehe Epheser 1, aber geoffenbart erst jetzt hier nach Epheser 3, 5 in einem ganz bestimmten heilsgeschichtlichen Abschnitt, der dann nun bestimmt ist und da auch seine ganz bewusste Bedeutung hat. Dieses Denken bestimmt den Apostel Paulus natürlich immer wieder. Denken Sie an den Schluss des Römerbriefes, wo Paulus sagen kann, Römer 16, 25, dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist, durch die Schriften der Propheten. Und jetzt stocken Sie ein bisschen. Ja, wie jetzt? Das heißt, wo steht es denn dann auch drin? Im Alten Testament. Das heißt, es gibt sowohl Passagen, die die Propheten des Alten Bundes als zukünftig schon identifiziert haben. Es gibt aber auch Passagen, die zwar alttestamentlich angelegt sind, aber von den Propheten damals noch gar nicht als dafür geltend entdeckt wurden. Und es gibt Sätze, die erst an einem ganz bestimmten Zeitpunkt überhaupt erst gesagt worden sind. Spüren Sie? Kontinuität, Anlage, Keimanlage und Erfüllung auf der anderen Seite und erst an einem bestimmten Abschnitt gesagtes Denken. Die Bibel ist wunderbar. Also, ich bin beim ersten Abschnitt fast zu Ende, obwohl man auch noch 3 bis 4 Stunden da bleiben könnte. Aber das ist erstmal klar für unseren Kopf. Der erste Leitsatz, warum legen wir die Heilige Schrift heilsgeschichtlich aus? Weil es sich aus den Texten zwingend ergibt. Wir würden die Texte manipulieren. Wir würden sie einengen. Wir würden sie ins Prokrustesbett unserer Denk hineinquetschen, wenn wir nicht aus den Texten heraus zu einer konsequenten heilsgeschichtlichen Auslegung kommen würden. Das ist die erste These und der erste Schlusssatz, der eben daran wichtig ist.
Wenn das eben so ist, wenn aber Diskontinuität und Kontinuität uns bestimmt, dann werden wir dieses Prinzip von Kontinuität und Diskontinuität überall jetzt entdecken. Und ich möchte Ihnen noch ein schönes Beispiel für Diskontinuität liefern. Das finden Sie im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, im 9. Kapitel, haben wir das. Das war auch letzten Sonntag Predigtext hier, Conny Straub, aber er hatte nicht über heilsrichtliche Auslegungsprinzipien gesprochen. Deswegen ist auf die Passage auch nicht eingegangen. Da heißt nämlich dann in Vers 10, dass all das, was mit äußerlichen Satzungen, Speise, Trank und verschiedenen Waschungen, also eine Beschreibung des mosaischen Gesetzes, ja, all das ist auferlegt, jetzt hören Sie auf diesen Satz, bis, das ist schon eine Grenze, ne? Bis zu der Zeit einer besseren Ordnung. Das heißt, hier ist eine erwartete Diskontinuität. Hier wird schon eine Diskontinuität erwartet. Und die wird in Vers 11 beschrieben mit Christus aber ist gekommen. Das heißt, damit ist jetzt auch das Bis seinem Ziel gekommen und damit sind diese Ordnungen, die für einen bestimmten heilsgeschichtlichen Abschnitt galten, auch beendet. So, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und dazu möchte ich Ihnen jetzt eine wunderschöne Beispielsgeschichte lesen. Ich muss gerade gucken, wo ich sie finde. Ja, ganz genau. Also, wenn man das Prinzip nicht versteht, dann kommt es mich zu sehr lustigen Sachen. Eine amerikanische Radiomoderatorin gibt ihren Hörern Ratschläge, biblische Ratschläge und als es um das Thema der praktizierten Homosexualität geht, antwortet sie, dass sie das ablehnt mit einer Bibelstelle aus 3. Mose 18, Vers 22. Dort wird nämlich benannt, dass diese Praxis dem Herrn ein Gräuel ist. Daraufhin bekommt sie eine hochinteressante Zuschrift. Diese Zuschrift lautet, liebe Dr. So-und-so, vielen Dank, dass Sie sich so aufopfernd bemühen, den Menschen die Gesetze Gottes näher zu bringen. Ich habe einiges aus Ihrer Sendung gelernt und versuche, das Wissen mit so vielen anderen wie nur möglich zu teilen. Sie merken, da kommt so ein bisschen Ironie durch. Es wird noch schlimmer, keine Sorge. Wenn etwa jemand versucht, seinen homosexuellen Lebenswandel zu verteidigen, erinnere ich ihn, wie Sie es gesagt haben, einfach an 3. Mose 18, Vers 22, wo das klar gemacht wird. Und dann ist ja auch Ende der Debatte. Jetzt benötige ich allerdings von Ihnen ein paar Ratschläge, weil ich im Hinblick auf einige Gesetze ein wenig irritiert bin. A. Wenn ich am Altar einen Stier als Brandopfer darbiete, weiß ich, dass es für den Herrn einen lieblichen Geruch erzeugt, 3. Mose 1. Das Problem sind aber meine Nachbarn. Sie behaupten, der Geruch sei gar nicht lieblich für sie. Soll ich sie jetzt direkt niederstrecken oder darf ich es am Sabbat nicht tun? B. Ich würde ja gern meine Tochter in die Sklaverei verkaufen, wie es in 2. Mose 21,7 gesagt wird. Was wäre Ihrer Meinung nach der angemessene Preis für Sie heutzutage? C. 3. Mose 25,44 stellt fest, dass ich Sklaven besitzen darf, sowohl männliche als auch weibliche, wenn ich sie von benachbarten Nationen erwerbe. Einer meiner Freunde meint, das würde aber nur die Mexikaner betreffen, nicht auf Kanadier. Können Sie das erklären? Warum darf ich keinen Kanadier besitzen? Okay, verstehen Sie? Ich kann jetzt gerade so weitermachen. Gemein, satirisch, aber gut gemacht. Warum? Was war der Fehler? Der Fehler war die Zitatformel aus 3. Mose 18 der Radiomoderatorin, nicht weil das inhaltlich nicht gestimmt hätte, sondern weil es im heilsgeschichtlichen Kontext nicht gestimmt hat. Ich kann nicht einfach 3. Mose 18 zitieren, sonst hat der andere mich recht. Dann muss ich nicht nur 3. Mose 18 in einen Vers mir rauspicken, dann muss ich auch überlegen, warum die anderen Verse nicht gelten. Sondern dann muss ich tatsächlich begreifen und sagen, ist das Prinzip der praktizierten Homosexualität nur in Anführungszeichen 3. Mose 18 da und ist aber Diskontinuität da, dann fliegt das erst einmal raus, siehe Hebräer 9, oder ist Kontinuität da, dann zieht das nämlich durch. Und Sie wissen, es ist Diskontinuität da, das fliegt erst raus. Und es ist Kontinuität da. In Römer 1 kommt es nämlich neutestamentlich wieder. Begreifen Sie mit mir, wie wichtig das ist, das zu begreifen. Sonst fallen wir nämlich in die totalen Extreme. Die einen Extreme sind, dass den Leuten sagen, das ist alles zeitgeschichtlich bedingt, kannst du alles vergessen, schieb alles weg. Ja? Und das andere Extrem ist, dass ich mir dann faktisch so eine Blöße gebe, wie hier geschehen. Ich meine, ich bin doch auf biblischem Grund, muss mir aber eigentlich sagen lassen, guter Freund, so geht es natürlich wiederum auch nicht. Zumal, wenn du Bibel als Heilsgeschichte verstehst und deswegen auch heilsgeschichtlich auslegst. Das heißt, hier gilt glatt das Prinzip von Diskontinuität und Kontinuität. Es gibt eine Diskontinuität zu 3. Mose. Ja, aber natürlich, Gott sei Dank, dank Jesus, ja, werden sie nicht mehr gesteinigt, wenn sie den Sabbat nicht einhalten. Aber es gibt auch eine Kontinuität, nämlich Jesus führt das Sabbatgebot wieder auf, nur unter ganz anderen Voraussetzungen. Und das ist das Spannende an diesem Thema, ein hochspannendes Thema, das zu begreifen. Aus den Texten kommt uns Heilsgeschichte entgegen, deswegen legen wir sie auch heilsgeschichtlich aus. Erkennen diese Prinzipien von Abraham, Verheißung und Erfüllung, von Daniel, Welthorizont und Zukunftsgeschichte schon gesetzt, von Jesus, Kontinuität und Diskontinuität, vom ersten Petrusbrief mit seiner Perspektive der alttestamentlichen Prophetie, vom Apostel Paulus, der in Christus schon gesetzten Zukunft, vom Hebräerbrief mit einem schönen Beispiel, wo die Diskontinuität so wunderbar uns beschrieben wird. Das ist der erste Leitsatz. Zum Verständnis heilsgeschichtlicher Auslegung gehört also zu begreifen das Prinzip von Kontinuität und von Diskontinuität, von einer klaren Linie und von Abbrüchen und Neueinstiegen. Das ist ein Grundverständnis von Heilsgeschichte. Wenn es solche Diskontinuität gibt, dann kann die ja auch festgestellt werden, dann kann die auch benannt werden. Deswegen kommt automatisch aus dem Denken der Heilsgeschichte und der heilsgeschichtlichen Auslegung heraus, dass man die unterschiedlichen Abschnitte der Heilsgeschichte auch meint, benennen zu können. Denn diese Diskontinuität ist ja feststellbar, ist ja dann nachweisbar in dem, was bisher war und jetzt anders ist oder neu benannt wird. Und deswegen gehört zur Grundgedankengang der Heilsgeschichte Heilsabschnitte. Wie ich die benenne, welchen Namen ich denen gebe, das ist je nach theologischer Prägung und Geschmacksrichtung unterschiedlich und wird auch ein bisschen differieren. Die einen sprechen von unterschiedlichen Äonen, das haben Sie jetzt schon mal gehört, dieses Wort, was einfach aus dem Sprachbereich des Neuen Testamentes und auch der Septuaginta dann stammt, des Alten Testamentes, was Zeitabschnitt bedeutet oder auch Ewigkeit bedeuten kann, je nachdem, wie man es gebraucht. In unserem Fall natürlich jetzt Zeitabschnitt bedeutet. Das ist die eine Begrifflichkeit. Es gibt andere Begrifflichkeiten, die eben von den Zeiten sprechen, von den unterschiedlichen Zeiten, die ganz begrenzt eben auch sind und mit einem neuen Kairos Gottes in den Chronos hineingesetzt werden. Wieder ein anderes Modell ist der Begriff der Haushaltung, der sogenannten Ökonomie. Das heißt, man hat einen Begriff gefunden in der Bibel, der sowohl aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt und der etwas eben meint, wo in einer Haushaltung ein bestimmtes Prinzip, bestimmte Ordnung geschieht. Und wenn diese Haushaltung weg ist, kommt eine neue Ökonomie, eine neue Ordnung. Wenn Sie nachher aus dem kleinen Saal hier rausmarschieren oder hinausrennen, um zum Mittagessen zu stürzen oder herauszukommen aus der heilsgeschichtlichen Auslegung, und Sie wenden nochmal ganz kurz rechts einen Blick, dann entdecken Sie ein wichtiges Leitwort, zum Beispiel der langen Steinbacher Höhe, der da hängt, den wir gerettet haben aus dem alten kleinen Saal in den neuen kleinen Saal. Ich habe ihn persönlich hier rübergetragen, damit er den Umzug überlebt. Im ersten Korintherbrief, da heißt es dann, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse, Ökonomen, die das jetzt verwalten, die da eben mit tätig sind. Das heißt, dieser Begriff kommt eben auch mit dazu. Es gibt auch viele andere Begriffe, aber entscheidend ist, diese Diskontinuität ist auch dann feststellbar. Und dieses Prinzip der Diskontinuität, des Abbruchs, des Neuansatzes, der in der Geschichte Gottes immer wieder kommt, ist natürlich nicht nur von uns erst gesehen worden, sondern ist ein Grundprinzip des christlichen Auslegens der Bibel und sogar schon des vorchristlichen, sprich jüdischen Verständnisses der Bibel. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Leitsatz, der dann heißt, heilsgeschichtliche Auslegung wird bestätigt durch die dogmatische Tradition, Querstrich die Kirchengeschichte. Heilsgeschichtliche Auslegung wird bestätigt durch die dogmatische Tradition, Querstrich die Kirchengeschichte. Dieser Gedankengang ist dadurch vor allem für die sehr wichtig, die manches Mal in einer gewissen Geschichtsklittung meinten, heilsgeschichtliche Auslegung wäre die Privatidee ihres kleinen Verbandes gewesen oder ihrer kleinen Religionstruppe oder ihrer 3,5 Gläubigen. Dem ist nicht so. Seit es christliche Gemeinde gibt, gibt es heilsgeschichtliches Verständnis und heilsgeschichtliche Auslegung. Es gibt natürlich immer wieder neu die Darlegung der Heilsgeschichte, die auch neue Beschreibung der Diskontinuität und der Kontinuität und der Differenzierung, wo man denn die Diskontinuität sieht und wo nicht. Aber die Grundidee, Diskontinuität, sprich Heilsabschnitte, Heilszeiten, feststellen zu können, die ist so alt wie der christliche Glaube. Das heißt, da sind wir in einer Tradition, wo wir nicht jeden Satz, der vor uns gesagt worden ist, anbetend bejahen müssen, aber begreifen dürfen, dass wir in einer Tradition stehen mit unserer heilsgeschichtlichen Auslegung, die hat es in sich. Die ist solide. Da stehen wir auf guten Boden. Und das sollte man nicht unterschätzen. Denn es ist eine sehr wichtige Sache zu begreifen, dass wenn eine Erkenntnis, die die Bibel betrifft und die weitreichende Folgen hat, wenn diese Erkenntnis der ewige Gott Ihnen und 3,5 anderen allein gegeben haben sollten, dann sollten Sie über diesem Sachverhalt nicht dankbar, sondern eher stutzig werden. Ja? Also, verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, ich muss dann nicht sagen, Herr, selbstverständlich war klar, dass du mir allein so etwas geoffenbart hast, sondern wenn Sie allein eine solche Offenbarung und Erkenntnis noch 3,5 Heilige bekommen, wäre das für mich schon das Indiz, Herr, irgendwo muss ich mich verrannt haben. Zeig mir, dass ich eingebunden bin in das Erkennen und Verstehen deiner Gemeinde und nicht meiner Privatideen. Ja, also das zum Thema Eingebundensein in die Geschichte der Gemeinde seit 2000 Jahren. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen mit den unterschiedlichsten heilsgeschichtlichen Konzeptionen der letzten 2000 Jahre. Aber interessant sind die schon. Und wer noch ein bisschen Flair für Dogmatik und Kirchengeschichte hat, der darf sich dieses Buch wirklich kaufen, was ich empfohlen habe. Da wird es recht schön und recht umfassend auch erläutert. Ich mache Ihnen nur so ein bisschen Geschmack drauf. Also, wir haben zum Beispiel im Barnabasbrief, einen Brief um das Jahr 130, das ist ja nicht weit weg von Jesus, ja? Der hat ja noch Johannes, Petrus und Paulus gekannt, der Gute, ja? Im Barnabasbrief haben wir zum Beispiel eine Sechsteilung der Heilsgeschichte. Der sieht sechsmal so eine Diskontinuität. Und der Hintergedanke da, er hängt es an die sechs Schöpfungstage ran, der Barnabas. Da werden die ganze Geschichte Gottes in sechs Teile geteilt. Wir haben was Ähnliches nachher bei Irenäus, dieselbe Zeit etwa. Wir haben bei Origenes haben wir eine Fünfteilung, der sieht also fünf Heilsabschnitte, die an den fünfmal Arbeitern im Weinberg aufhängt. Das ist sein Leitprinzip, an dem er seine Heilsgeschichte festmacht. Euseb hat eine siebenfache Teilung. Da sehen Sie also noch mehr Diskontinuität. Wir haben bei Ambrosius eine Vierteilung der Heilsgeschichte und sein Leitmotiv, auch interessant, sind die vier Paradiesströme aus dem Alten Testament. Die stehen jeweils für einen heilsgeschichtlichen Abschnitt. Wir haben im Talmud die Drei- oder die Vierteilung sehr oft an die 6000-Jahr-Idee drangehängt. Die finden Sie auch bei Augustin. Augustin hat auch eine Dreiteilung, 2000 Jahre ohne Tora, 2000 Jahre mit Tora, 2000 Jahre mit dem Messias. Das heißt, da haben wir auch eine heilsgeschichtliche Einteilung. Wir haben bei Hieronymus, ungefähr 420, eine Heilsgeschichte. Gregor der Große hat eine Dreiteilung an den drei Nachtwachen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 12, hängt er seine drei heilsgeschichtlichen Abschnitte auf. Joachim von Fiore, 1200 etwa, hat eine trinitarische Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte des Vaters, dann des Sohnes und dann des Heiligen Geistes. Also merken Sie was, das ist drin, das ist ununterbrochen drin. Natürlich haben Sie bei Luther die Sechsteilung der Heilsgeschichte. Also in unterschiedlicher Art und Weise taucht dieses Prinzip in der Dogmatik und in der kirchengeschichtlichen Tradition auf. Wir haben dann einen etwas anderen Ansatz in der nachreformatorischen Zeit.
Die nachreformatorische Zeit geht nicht so stringent in die heilsgeschichtliche Linie weiter, sondern modifiziert sie stärker in die sogenannten föderaltheologischen Konzepte. Föderal, da steckt das Thema Bund dahinter, der Gedankengang des Bundes, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Das kann man sowohl heilsgeschichtlich verstehen, es gibt auch heilsgeschichtliche Konzepte, die an den Bündnissen sich festmachen, Adambund, Noahbund, Abrahambund, Mosebund, Davidbund, ja, sich daran festmachen. Aber in der Föderaltheologie ging es eigentlich viel stärker um eine prinzipielle Zweiteilung. Werkbund, Gnadenbund. Sie merken schon, welcher Geist aus der Reformationszeit da ein bisschen hineinatmet. Die prinzipielle lutherische Zweiteilung, Gesetz und Evangelium. Und die wurde weiterentwickelt in die Föderaltheologie, in diese beiden Bund. Da gibt es zwar Anknüpfungspunkte an die Heilsgeschichte, aber das kommt dann doch nicht mehr so stark vor. Wir haben nachher dann den Ökonomiebegriff wieder stärker, der taucht wieder auf. Da haben wir es also wieder. Und nachher, dann in der späteren Zeit, in unserer Tradition, unserem europäischen Kontext, haben wir dann im reformierten Pietismus eine Form von Heilsgeschichte, da stünde jemand wie Joachim Neander dafür, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Da hätten Sie so einen heilsgeschichtlich denkenden Mann. Wir haben im lutherischen Pietismus einen Mann wie Spener, der eine Form von Heilsgeschichte hat. Wir haben im separatistischen Pietismus Heinrich Horche, der hat auch das Siebener-Schema. Also unterschiedlichste Themen, wo Heilsgeschichte vorkommt. Mir ist vor allem wichtig, dass wir begreifen, das ist keine Erfindung des 19., 20., 21. Jahrhunderts. Das kommt eben, wie wir es in unseren Thesen haben, aus der Bibel heraus, in die Dogmen- und Kirchengeschichte hinein und landet bei uns auf dem Schreibtisch. Ja? Das heißt, ist das nicht eine Erfindung von mir? Ach, könnte ich so mal die Bibel verstehen? Sondern gerade umgekehrt, aus den Texten der Bibel, durch die Geschichte und Dogmengeschichte bestätigt, haben wir das Thema auf dem Schreibtisch und sagen, ja, genau so wollen wir die Bibel ebenfalls heilsgeschichtlich verstehen. Und jetzt ganz kurz wenigstens die Nennung des Mannes. Es wäre despektierlich, wenn Sie an diesem Tag den nicht genannt bekämen, der den Begriff Heilsgeschichte eingeführt hat. Dieser Erlanger Theologieprofessor Johann Christian Konrad von Hoffmann, ein bisschen langer Name, Johann Christian Konrad von Hoffmann, 1810 bis 1877, das war der den Begriff Heilsgeschichte eingeführt hat und damit diese Terminologie dessen, was immer schon gab, einmal in unserem Kontext dann auch festgemacht hat. Er hat eine ganze Generation von Erlanger Theologen dann auch geprägt, die nachher auch dann wichtig waren. Da möchte ich Ihnen jetzt die unterschiedlichsten Namen nicht alle nennen. Aber das ist ein ganz wichtiger Mann, der dort prägend tätig war. Nachher kommen dann aus dieser Tradition, der Erlanger Tradition, Leute wie Martin Kähler, Julius Schniewind, Toluk, Michel, Schlatter, das sind Namen, die kennen Sie und Sie merken, wie dann so einzelne Personen wirklich Signalwirkung haben können für eine ganze weitere fortlaufende Generation. Das war immer schon in der Geschichte unseres Gottes so. Er hat so Knotenpunkte geschaffen und dann ging es wieder weiter. Das entdecken Sie auch nachher bei Theologen wie Karl Heim. Viele von Ihnen, denke ich, kennen ihn noch. Tübinger Theologieprofessor, ganz, ganz, ganz wichtiger Mann. Wenn Sie mal irgendwo da antiquarisch die sechsbändige Dogmatik von ihm kriegen können, schlagen Sie zu, es lohnt sich. Ja, Glauben und Denken hört sich dramatisch an, aber liest sich wirklich wie nichts weg. Also das ist hochinteressant zu lesen, was da Karl Heim seiner Zeit gedacht hat. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, wie ich mir immer Taschengeld gespart habe, um immer mit dem nächsten Band kaufen zu können. Da war es noch nicht antiquarisch, jetzt bin ich schon so alt, das kriegt man schon antiquarisch. Also, Johann Christian Konrad von Hoffmann und dann die nachfolgende Tradition, die Erlanger Tradition. Wir haben also das Prinzip der Heilsgeschichte in unterschiedlicher Weise. In unserer Zeit vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ein Mann wie Oskar Kullmann, der taucht auch immer wieder auf im Denken, der Christus und die Zeit, das war sein berühmtes Buch 1946. Das sind unterschiedliche Konzepte, da würden Sie nicht allen Satz immer gleich unterschreiben. Mir ist in dieser Phase nur wichtig, unseres Seminars, das Ihnen begreiflich zu machen. Das ist ein großer Traditionsstrom, in dem hier wir in der heilsgeschichtlichen Auslegung drin sind. Aber natürlich, sehr, sehr wichtig ist nun, dass neben diesem, sagen wir, europäischen Strom, den ich jetzt gerade Ihnen beschrieben habe, ja, aus der Kirchengeschichte rauskommend über Irenäus und Augustin und Gregor der Große und Reformationszeit und pietistischer Flügel bis in unsere Zeit hinein, wir den angelsächsischen Strom nicht unterschätzen sollten. Da sind wir immer so ein bisschen kontinentaleuropäischer fixiert. Und das ist manchmal eine gewisse Einengung des Blickfelds. Denn ich denke, ganz, ganz viele haben natürlich im angelsächsischen Strom schon den Namen von Darby gehört. Darby gelebt von 1800 bis 1882. Die Details brauchen wir uns gar nicht jetzt alle merken. Nur das gehört mit ins Thema hinein. Und der sogenannte Dispensationalismus, also genau dieses Einteilen der Heilsgeschichte in Heilszeiten, erstes Thema, und in Heilskörperschaften, zweites Thema. Das heißt, zu jeder Heilszeit gehören auch bestimmte Körperschaften. Und diese Begrifflichkeit, die muss man jetzt noch kurz erläutern. Nämlich, dass nach dem, was uns aus der Bibel entgegenkommt, drei Körperschaften immer wieder auftauchen. Das ist einmal die Körperschaft, die das Volk Israel ausmacht, seit 1. Mose 12. Diese ganz besonders herausgerufene Körperschaft. Dann haben wir eine zweite Körperschaft, die neutestamentlich ganz entscheidend ist, nämlich die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib. Menschen, die den Glauben an Jesus Christus für sich angenommen haben, Christen geworden sind, Glieder am Leib des Christus geworden sind. Zweite Heilskörperschaft und die universale Körperschaft aller Menschen. Und diese drei Heilskörperschaften spielen in den Heilszeiten natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und das war für Darby sehr, sehr wichtig, das zu begreifen, das zu sehen, dass ich das nicht alles durcheinander mische und menge und am Ende also alles Mögliche rauskommt, aber eben nicht das, was ich tatsächlich dann auch nun auch den Texten angemessen weitergeben kann. Ich habe also Heilszeiten und in den Heilszeiten Heilskörperschaften. Und jeweils in den Heilszeiten gelten Regeln für die Heilskörperschaften. In manchen Heilszeiten taucht manche Körperschaft gar nicht auf. Also zum Beispiel in den Heilszeiten vor Jesus taucht die Heilskörperschaft der Gemeinde Jesu noch gar nicht auf. Das heißt, da brauche ich auch keine Regelung für diese Körperschaft. Und in anderen Heilszeiten spielen die wieder eine andere Körperschaft eine geringere Rolle. Zum Beispiel spielt in der jetzigen Heilszeit das Volk Israel eine geringere Rolle. Siehe Römerbrief, nicht, dass sie weg wären, aber sie sind zurückgesetzt ins zweite Glied, bevor sie Gott im Anlauf für die nächste Heilszeit wieder ganz schön auf Betriebstemperatur bringen wird, wie wir es ja aus dem Römerbrief ja auch wissen. Dann gelten wieder ganz neu Regeln für diese Heilskörperschaft. Und mit diesem schlichten Denken der Heilszeit und der Heilskörperschaften kann ich nun in der Bibel gut operieren. Wichtig, ich wiederhole mich da wirklich gerne, dieses Prinzip kommt aber nicht von außen von mir und wird der Bibel draufgedrückt, sondern es kommt mir aus der Bibel entgegen und ich empfange es als solches. Und das ist das Prinzip in der heilsgeschichtlichen Auslegung. Eine ganz wichtige Person in der Heilsgeschichte ist ja auch dann der württembergische Prälat von Albrecht Bengel. Ich hoffe, dass Sie den Namen schon mal gehört haben. Lacht das so. Es ist nicht selbstverständlich, ja, dass man den Namen drauf hat. Das ist ein ganz wichtig. Siehste, also. Ganz, ganz wichtige Person, denn Bengel war nun der, der uns einen wunderbaren, schlichten Leitsatz ins Stammbuch geschrieben hat. Distinque tempora et concordabit scriptura. Unterscheidet die Zeiten und die Schrift stimmt überein. Schön, ne? Ja? Distinque tempora et concordabit scriptura. Unterscheide die Zeiten. Diskontinuität und die Schrift stimmt überein. Konkordare. Und das ist genau das, was wir in vielfältiger Weise entdecken. Wenn ich das nicht praktiziere, dann habe ich einen einzigen Krauthaufen von Durcheinander und von allem Möglichen, kapiere nicht, sondern habe im Grunde genommen sogar ein völlig widersprüchliches, sich divergierendes, zerstörendes, gegenseitig ausschließendes Wort Gottes. Und entweder ich sammle mir dann wie aus einem Abbruchhaufen meine kleinen Pixel raus, oder ich nehme das, was mir aus der Bibel entgegenkommt, begreife, da kommt mir Gott ja in Heilszeiten, in Kontinuität und Diskontinuität zu verschiedenen Körperschaften sprechend mir entgegen.
So, und dieses Verständnis haben wir also jetzt uns angelernt. Darby, nochmal zurückzukommen, Darby hat uns also ganz stark beeinflusst, neben der pietistischen Strömung, die auf der einen Seite dieses Gedankengut festgehalten hat, bis in die heutige Zeit hinein, kommt also eine zweite Strömung stärker aus dem angelsächsischen Bereich. Nehmen wir mal als Namen dafür eben zum Beispiel Darby. Und diese Bewegung kommt also aus dem angelsächsischen Bereich wieder auf den Kontinent zurück und entdecken sie zum Beispiel auf dem Kontinentalboden wieder bei einem Mann wie Erich Sauer. Ja? Erich Sauer, entscheidender Bibellehrer in Wiedenest, hat zum Beispiel solch ein klares heilsgeschichtliches Auslegungsprinzip. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo sich diese beiden Ströme im Grunde genommen mischen. Also diese pietistische, kontinentaleuropäische Variante, die auf der einen Seite ich beschrieben habe, ja, über Personen jetzt eben auch wie Bengel und nachher dann eben die Tübinger oder Erlanger Theologie, den klassischen württembergischen Pietismus. Sie kennen ja die entsprechenden Exponaten. Und auf der anderen Seite eben in dem angelsächsischen, eher evangelikal in der Terminologie, kommen hinein und heute kriegen sie das kaum mehr richtig sortiert. Ja? Aber das sind die beiden Ströme, in denen dieses Gedankengut heute in unserem Land insbesondere präsent ist, neben vielen anderen Bewegungen. Aber die meisten heilsgeschichtlichen Auslegungsstätten und heilsgeschichtlich denkenden Personen können Sie zurückführen auf diese Verästelung, dass Sie irgendwen gekannt haben, der Sie in dieser Weise beeinflusst, geprägt und bestimmt hat. Das war der Lehrer von dem und da saß der im Bibelkurs bei dem. Und das sind die beiden Ströme, die also heute im heilsgeschichtlichen Denken da sind. Und das haben Sie bis an die Bibelschulen. Können Sie nachvollziehen, wo Sie heilsgeschichtlich geprägte Ausbildungseinrichtungen haben, die eben entweder im evangelikalen Strom ursprünglich ihre Verwurzelung haben oder stärker im pietistischen Strom ihre Verwurzelung haben, der heute nicht mehr richtig zu differenzieren ist. Und wenn wir es als Insider schon nicht mehr richtig differenzieren können, müssen wir uns nicht wundern, dass pressetechnisch die Outsider das noch weniger klar kriegen, wie das alles eigentlich zusammenhängt und wir irgendwann alle in einen großen Topf hineingeworfen werden und mit dem Stirnschild Fundamentalisten das Leben laufen werden. Aber das ist auch nicht so tragisch. So, das zu dem Themenbereich. Das heißt, warum legen wir die Bibel heilsgeschichtlich aus? Erster großer Satz war zu sagen, weil es sich aus den Texten ergibt. Zweiter großer Themenbereich war, weil wir damit in einer dogmatischen, kirchengeschichtlichen Tradition sind, in der wir uns gut beheimatet fühlen und wissen, auf diesem Boden können wir tatsächlich unseren Weg gehen und auch da weiter marschieren. Wie wollen wir jetzt weitergehen? Nach dem Mittagessen, so gegen 13 Uhr, wie wollen wir weitergehen? Wir wollen jetzt in einem nächsten Schritt weitergehen, indem wir besonders noch einmal uns deutlich machen, dass die heilsgeschichtliche Auslegung ein ganz bestimmtes Inspirationsverständnis der Bibel hat. Inspiration, das ist die Lehre von der Wirkung des Geistes in der Bibel. Dieses Buch ist ja genial. Ist ja genial. Auf der einen Seite ist es ein ganz normales Buch und auf der anderen Seite hat Gott sich auf einzigartige Weise mit diesem Buch verbunden. So, und dieses Verständnis, dieses ist das Inspirationsverständnis und das ist wichtig, dass wir da klar sagen können, was wir denken. Und unsere, was ich vorhin als Fachwort sagte, unsere Prämissen bekunden. Prämisse, wurde gerade mal darauf hingewiesen, ist die Voraussetzung. Also ich sage, die Voraussetzung, mit denen ich operiere, das ist fair. Ich sage das immer wieder im Bibelunterricht unserer jungen Leute, wenn wir auf dieses Endlos-Thema Kreationismus und Evolution stoßen. Ein Christ hat überhaupt keine Probleme, erfrischend über die Evolutionstheorie zu diskutieren. Man muss nur die Prämissen festlegen und sagen, wenn du so friedlich, fröhlich, atheistisch denkst, dann ist das eine erquickende Theorie. Ich habe aber eine andere Prämisse und deswegen komme ich auch zu anderen Ergebnissen. Dann ist die Welt gar nicht so schwierig. Nur man muss die Prämissen vorher legen. Und das ist auch bei der Inspirationsfrage eine ganz wichtige Sache. Und damit wollen wir dann also einsteigen, noch einmal richtig nachdenken über das Inspirationsverständnis. Und dazu gehört, dass Sie schon mal ein bisschen nachdenken dürfen, dass in einer Tradition, Johann Georg Hamann, einmal die Inspiration der Heiligen Schrift verglichen hat mit der Menschwerdung Christi. Ja, so wie Christus Mensch wurde, so geschieht auch die Werdung der Schrift. Das heißt, ich habe auf der einen Seite, so sagt es nachher Hamann, ich habe auf der einen Seite den ganzen Christus, seiner ganzen Schönheit. Aber, und jetzt kommt die Hamann-Formulierung, ich habe ihn in den irdischen Windeln. So, und das ist eine wunderbare Beschreibung für die Bibel. Ich habe auf der einen Seite die ganze Bibel, das ist Gottes Wort 100%. Aber ich habe dieses Wort in den Windeln. In welchen Windeln? In den Windeln der Übersetzung, in den Windeln einer 2000-jährigen Geschichte der Tradition, des Abschreibens, des Weitergebens. Und das muss ich mitbedenken. Ganz Wort Gottes, wie der Christus ganz Christus ist, aber so wie der Christus in Windeln lag, in dieser Erniedrigung lag, so hat Gott sein Wort auch hineingenommen in die Erniedrigung, die wir tatsächlich auch am Wort Gottes spüren. Und das zu verstehen, zusammenzuhalten und auch wieder auch zu differenzieren, das ist ganz wichtig beim Inspirationsverständnis. Und da werden wir also dann nachher weitermachen um 13 Uhr.